Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Janina Tressler, besser bekannt im Internet bzw. der Medien- und Spielebranche als Ottnina. Sie macht eine ganze Menge spannender Sachen, die ich gleich noch aufklammern werde. Vorher aber ein kleiner Shoutout an den Telekom-Techniker oder die Telekom-Technikerin. Falls du gerade zuhörst, das tust du mit Sicherheit, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass meine Tür dir immer offen steht. Du kannst jederzeit hier reinkommen. Ich weiß, wir hatten einen schwierigen Start. Du kamst vorbei vor vielen, vielen Tagen und hast versucht, die Internetleitung für mich freizuschalten. Offenbar, wie ich dann erfahren musste, ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen. Das passiert uns allen. Wir alle sind Menschen. Ich habe auch zuletzt viele Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen vergessen, einen Filter in die Kaffeemaschine zu packen, woraufhin das Kaffeepulver direkt ins Innere, ins Interieur der Maschine hineinpulverte. Und das ist nur einer von vielen Fehlern. Und ich meine, wir sind, wie gesagt, alle nur Menschen. Wir irren, wir machen Fehler, wir verlaufen uns mal auf dem Weg zum Glück. Aber egal, wie weit man sich verläuft, man kann auch wieder zurückfinden zum Weg. Und deswegen, lieber Techniker, liebe Technikerin, ich nehme dir das nicht übel, dass du unseren zweiten Termin hast sausen lassen, dass du mich versetzt hast, dass du nicht erschienen bist. Du hast sicherlich einen anstrengenden Tag gehabt. Ich verstehe das. Es ist auch durchaus ein Job, der, glaube ich, an vielen Tagen ganz schön doll nerven kann. Ich habe volles Verständnis und deswegen wünsche ich mir nur eines. Lieber Techniker, liebe Technikerin, ich brauche Internet. Ich brauche Internet für meinen Job, brauche Internet auch so ein bisschen für mein Leben. Und ich möchte mein Handy gerne mal eine Pause gönnen. Das ist mittlerweile seit 1,5 Monaten im Hotspot-Modus. Und deswegen mein Vorschlag zur Güte, denk einfach drüber nach. Du musst da jetzt noch gar keine vorschnelle Entscheidung treffen. Beim nächsten Mal klappt's. Beim nächsten Mal, der Termin steht bereits. Wir beide kennen ihn, ne? Knickknack, wir wissen, was wir meinen. Wäre schön. Ich würde mich richtig doll freuen. Vielleicht lässt sich da ja was einrichten. Liebe Grüße, hab dich doll lieb. Dein Dom. So, nachdem das geklärt wurde und ich die Plattform hier genutzt habe für die wirklich wichtigen Dinge, zurück zur heutigen Folge. Ich hatte, wie gesagt, zu Gast Janina Tressler alias Ottnina, die eine ganze Menge Dinge macht. Zum Beispiel hat sie vor vielen, vielen Jahren auf Hitbox gelivestreamt. Die ein oder andere Person, die schon etwas älter ist, kennt die Seite vielleicht noch. Das war eine der großen Twitch-Konkurrenten, bis dann Twitch gesagt hat, nö, ab sofort bin ich die führende Plattform im Bereich des Livestreamings. Und Nina hat das damals alles mitgemacht. Sie hat erst auf Hitbox, wie gesagt, gestreamt, ist dann zu Twitch rübergewechselt und gehört zumindest für mich damit in meiner eigenen persönlichen Bubble zu den Pionieren auf dieser Plattform, die ich da wirklich zum ersten Mal auch bewusst wahrgenommen habe. Aber das ist natürlich nicht alles. Nina ist mittlerweile als Moderatorin häufiger mal tätig, zum Beispiel beim Play-Festival, dem Spielkulturfestival hier in Hamburg. Zum anderen hält sie aber auch eigene Vorträge, zum Beispiel auf der Jugendkonferenz TinCon über Themen rund um den Feminismus, rund um Gender-Themen und vieles, vieles mehr. Und auch sonst ist sie ein Mensch, die sich unglaublich gut mit Tees zum Beispiel auskennt, aber auch mit LARP, mit Live-Action-Roleplay, also dem Hobby, in dem sich Menschen in mal historische, mal ausgedachte, teilweise sehr aufwendig geschneiderte Kostüme schmeißen. Und dann entweder sich in der Natur treffen und ein bisschen campen oder sich zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Drachenfest treffen, um mit tausenden anderen Leuten sich mit Styroporwaffen auf den Kopf zu hauen. Und das ist alles ganz schön faszinierend und spannend. Es gab sogar noch mehr Themen als diese, mit denen ich, über die ich mit Nina sprechen wollte. Aber die Zeit, die rannte einfach davon. Deswegen wird sie einfach nochmal eines Tages eingeladen. Für diese Folge hat es erstmal gereicht. Es war eine ganze Menge an Themen, die wir abgeklappert haben. Und vor allem eines stand, ich sag mal ungeplant, zu Beginn unseres Gesprächs im Vordergrund. Denn, ich werde es dann auch nochmal in der Folge erzählen, direkt im Anschluss, also wirklich direkt im Anschluss unseres Aufeinandertreffens, hatte ich ein wichtiges Treffen, sag ich mal. Ich war sehr aufgeregt. Deswegen beginnt auch die ersten Worte in der Aufnahme mit einem etwas ungewohnt hektischen und vielleicht auch etwas hochstimmigen Dom. Denn wie gesagt, ich war scheiße nervös an dem Tag, wegen des Termins im Anschluss, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, sprichst du einfach mal an, holst du dir mal tolle Tipps ab von Nina, die zum Beispiel auch bewandert ist in der Kunst des Teebrauens, und da haben wir direkt ein paar Tipps ausgetauscht. So, das ist diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Ott Nina alias Janina Tressler und mir alias Domshot alias der Held von Blytown alias der Mann mit dem Hotspot. So, ich kann direkt bewerfen, ohne Witz, eine ganz akute, dringliche Frage von mir an dich in der Hoffnung, dass ich jetzt was von dir lernen kann, und zwar folgendes. Ich habe im Anschluss an unser Gespräch, ich lasse es ganz vage, aus Gründen, ne, habe ich einen Termin, ja?
Ja,
einen Termin.
Ja.
Und ich bin, also die Pulsader schlägt seit 3 Stunden von Nervosität bis zur Stirnfalte.
Ja.
Mir fiel es wahnsinnig schwer, mich auf irgendwelche Dinge zu konzentrieren. Jetzt habe ich mir gedacht, ich trage das, statt das versuchen zu verheimlichen, einfach als Thema mal hier rein und frag dich mal, was machst du eigentlich im Leben, wenn du in einer Situation bist, in der du sehr aufgeregt und nervös bist und so noch in dieser Phase bist, bevor, worum es dann auch immer geht, das wirklich losgeht, sondern in dieser Zeit davor. Bist du gut darin, das einfach zu verdrängen? Gehst du das aktiv an? Wie gehst du mit Nervosität um?
Oh, gute Frage. Ich hätte jetzt, glaube ich, mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass du mich sowas fragst. Sehr schön, vielen lieben Dank, das macht alles viel besser auf einmal. Ich glaube, die generischste Antwort, die ich geben kann und muss, ist, ich versuche so viel Tee zu trinken, wie es geht. Und es ist noch nicht mal so, dass ich das irgendwie aus meinem Zauberhut der Phrasen ziehen muss, sondern das ist wirklich eine meiner krassesten vor allen Dingen, meiner To-Go-To-Coping-Mechanismen ist, dass ich mir Tee koche. Und dann ist es eigentlich auch ganz egal, welcher. Es muss noch nicht mal total besonderer Tee sein. Es kann auch einfach so aus der losen Teepackung vom Edeka irgendwie Earl Grey sein, mit zu viel Zucker dann, weil Tee mich generell irgendwie so ein bisschen runterholt, und auch Tee kochen, also dieses Wasser aufsetzen und dann sich den Tee raussuchen und so. Das holt mich immer ganz gut runter. Aber wenn es sich um so Lampenfiebersituationen handelt, also wenn ich vor so einem Vortrag zum Beispiel bin, und mir dann so, dann habe ich immer die schlimmsten Momente, sind kurz bevor ich auf die Bühne muss und die Leute sehen kann. Und dann ist es dieses Lampenfieber aufgeregt sein, was mir so einen Bauchschmerz macht. Und das kriege ich immer ganz gut verdrängt bis zu dem Moment, wo ich die Leute sehe und wo ich die im Scheinwerferlicht stehe. Dann kriege ich immer rote Flecken überall. Das kann man auch, dann bin ich auch immer ganz nervös. Das kann man auch, wenn man mich besser kennt, dann erkennt man das auch, dann kann man das auch hören. Dann rede ich auch immer ganz schnell. Und das flacht dann aber relativ gut ab. Also dieses ins kalte Wasser schubsen funktioniert dann. Und wenn es so Sachen sind wie so Gehaltsgespräche und sowas, dann kann ich wochenlang vorher nicht schlafen.
Krass.
Ja.
Also hilft auch all das Kaffee kochen und trinken dann nicht bei solchen Dingen?
Nee, da muss aber ich mir dann noch einen Zettel schreiben. Weißt du, dann schreibe ich mir so einen Zettel auf und dann mache ich so eine Liste an Dingen, womit ich mich ablenken könnte. Und dann kann ich mich aber nicht richtig ablenken. Und ich habe keinen so richtigen Modus, durch den ich dann durchatmen kann, weil meine Situations-, also die Situation, die ich in meinem Kopf mir vorstelle, die natürlich super schlimm ist und immer nur zu meinem Nachteil, gar keine Frage, die löst sich immer erst während solcher Gespräche auf. Wenn ich dann tatsächlich merke, dass nicht jeder mir was Böses will.
Also ich finde das ganz faszinierend, dass ausgerechnet Tee kochen und Tee trinken, dass dir das in bestimmten Situationen schon hilft, weil mein Erstaunen kommt daher, dass dieses Ritual, das ich ja auch mittlerweile
Du machst es gut.
Ey,
danke. Ich finde das sehr wunderbar, das zu sehen. Ich lurke das ja immer nur mit, und ich finde das sehr schön.
Völlig zu Recht. Gut, danke. Ja. Es freut mich aber. Ich mache das ja auch, und das ist für mich auch, also zweifelohne eine beruhigende Tätigkeit, und es macht Spaß und all das, aber es ist keine, die mich von irgendwelchen Dingen wirklich ablenkt. Also es ist durchaus eine angenehme Handlung, aber ich finde es jetzt sehr interessant von dir zu hören, dass du sagst, in dem Moment, wenn das Ritual losgeht, das hilft dir, runterzukommen.
Tatsächlich. Also ich habe dann aber auch, es kommt dann immer drauf darauf an, worauf ich mich so vorbereiten muss. Ne? Also kann bei günstigem Tee von Edeka anfangen, kann aber auch sein, dass ich mir irgendwie 2 Stunden Zeit nehme und dann habe ich eine neue Teekanne und die ist ganz besonders. Und dann muss ich dann erstmal die Teekanne aufwärmen und nehme mir dann auch Wasser mit oder mache davon dann auch Bilder, einfach nur, um selber mich auf etwas anderes zu fokussieren, als auf das, worüber mein Hirn sowieso schon die ganze Zeit versucht, drüber zu rennen und viel zu schnell drüber zu rennen. Und deswegen suche ich mir aktiv einen sehr aufwendigen Prozess zum Teekochen und genießt du dann auch noch das Ergebnis davon. Und es gibt ja auch das und das Teekochen. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe ja mit Dominik Hammes, mit dem habe ich ja diesen Tee-Podcast gemacht, wo man so ein bisschen hören kann, wie aufwendig sowas werden kann.
Ja, ich bin da auch ein bisschen reingestupst worden, mit Hilfe von den Hörerinnen und Hörern, die irgendwann von meinem Teeinteresse mitbekommen haben. Und da habe ich vor einiger Zeit mal so ein ganz liebes, weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein kleines, also ich habe ein Geschenk bekommen und das war so eine, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Aufgusskeramik, weißt du? Das ist so, da packst du deine Kräuter rein und dann machst du damit einen Aufguss. Und was ich da zum ersten Mal dann überhaupt gelernt habe, war dank dieser Keramik, dass man ja auch, also wirklich mehrere Aufgüsse, also lass mich anders sagen, dass mehrere Aufgüsse ein Konzept ist, das war mir klar. Aber ich habe dann erst verstanden, was das bedeutet, nämlich in Wahrheit, ich sage erstmal, die Wahrheit bedeutet mehrere Aufgüsse, du schmeißt da Kräuter rein oder was auch immer und dann lässt du heißes Wasser durchlaufen, erster Aufguss, wieder heißes Wasser durchlaufen, zweiter Aufguss. Ja. So, und weißt du, was ich gedacht habe, was die Aufgüsse bedeuten, dass der erste Aufguss ist, du trinkst die erste Tasse Tee, Kräuter weg, die nächsten Kräuter rein, das ist der zweite Aufguss, dass damit quasi gezählt wird, die Anzahl der Tees, die du hintereinander trinkst. Und das ist ja völliger Quatsch.
Das ist, also ich finde,
ich habe nur erste Aufgüsse getrunken.
Du hast nur erste. Die Herleitung finde ich allerdings nicht schlecht. Also wenn man davon keine tiefe Ahnung hat, wenn man das irgendwie geschenkt bekommt, dann ist das voll in Ordnung, dass man das denkt, dass das ist.
Ich hatte da dann so ein Beipackzettelchen noch, das war richtig edel auch alles. Ja, und da war dann in diesem Beipackzettelchen, war da so drin gestanden, die Beschreibung, wie unterschiedlich die Aufgüsse dann allmählich schmecken. Ja. Und ich saß da davor und hab getrunken und getrunken und dachte so, ey Leute, also Alter, vielleicht liegt's ja an mir, aber es schmeckt immer genau gleich, so ein bisschen bitter und ein bisschen unangenehm.
Oh nein, okay. Ja, das erklärt es. Also es gibt dafür auch tatsächlich richtig Teesorten, mit denen man das machen kann. Also Oolong ist ein ganz großer Klassiker.
Richtig,
und da gibt es
genau
diese Oolong-Gefäße auch extra. Ich weiß immer nicht, wie die heißen. Irgendwas mit G, ich vergesse das immer.
Ja.
Und dann haben die so ein kleines Deckelchen und dann musst du das mit einer bestimmten Kipptechnik auch auskippen und dann musst du auch die Sekunden zählen zum Teil. Und die Tees haben alle so unterschiedliche auch Brühzeiten. Also wir haben das alles schon mal zusammengefasst in einem anderen Umfeld. Wir haben das auch schon mal gestreamt. Ich mache das immer ganz gerne mit dem Herrn Hammes zusammen, weil der da auch so viel Ahnung von hat. Mhm. Und ich glaube, dass dieses ganze Tee-Thema aufgrund genau dieser Sachen von so vielen Leuten so als so super kompliziert wahrgenommen wird, weil man das damit machen kann, aber nicht muss. Also wie du schon gesagt hast, ne, du hast immer erste Aufgüsse getrunken, das kannst du halt machen und das ist überhaupt nicht schlimm. So, das ist niemand, also da kommt keine Teepolizei vorbei und nimm dir den Tee weg, weil du damit keinen zweiten Aufguss gemacht hast. So,
ja, das gibt aber halt die Zunge, ich sag mal, die Zunge hätte schon gern die Polizei gerufen. Also da 4 Tassen bitteren Kram da reinkippen, da habe ich schon kurz gedacht. Also
was ist das, was ich hier tue?
Es ist ja, bin ich vielleicht doch nicht gemacht für Tee. Ich habe dafür sogar extra, also falls die Person gerade zuhört, also die Freude war natürlich riesig, das Erstaunen auch, als ich es dann festgestellt habe, wie es richtig funktioniert. Ich habe mir dafür sogar einen Wasserkocher gekauft, der anzeigt, wie viel Grad das Wasser gerade hat, weil du sagst ja auch völlig richtig, es gibt Tees, die paust du schon bei 75 Grad durchs heiße Wasser, andere bei 100 oder was.
Ja, genau.
Und dafür habe ich mir das extra geholt.
Das ist voll gut. Also ich habe das damals mitbekommen, als du so Teebeutel, als du einfach nur Teebeutel hattest. Und dann habe ich gedacht, oh, that's a long way to go. Und jetzt erzählst du mir davon, dass du sogar schon Wasserkocher mit unterschiedlichen Temperaturen hast. Ich bin so stolz auf dich. Oh
Danke.
Mein Gott.
Voll geil. Ich habe eine Kanne aus dem Schwarzwald, die habe ich schon länger. Ja. Die hat so ein Senkding. Und da habe ich dann auch gelernt, das ist völlig normal. Ich habe da in irgendeinem Podcast vor Monaten mal davon erzählt, dass es mir gelungen ist, eines der seltenen Exemplare zu kaufen, die eine Kanne sind aus Glas und dann haben die so ein Metall U-Boot. Mhm. Ja, mhm. Und ich dachte, das wäre was Besonderes. Und dann stellte sie heraus, das ist ganz normale Art, Tee zu kochen. Ja. Also man lernt, ich bin der erste Mensch einfach. Ich lerne die Welt mit Kinderaugen kennen.
Und das ist so großartig, weil wenn du das schon seit 100 Jahren machst, dann vergisst man auch manchmal, wie viel es dann noch zu entdecken gibt.
Ja.
Und man hat vor allen Dingen dann irgendwann so seine Tee-Routinen. Also ich habe so viel Tee-Equipment. Ich habe ein ganzes Regal voll mit Tee-Equipment. Ja. Und ich will nicht sagen, dass mich das zu einer besseren Teetrinkerin macht, sondern nur zu jemandem, der weiß, welches Equipment für eine bestimmte Situation funktioniert.
Ja.
Und ich habe auch so viel Tee-Equipment, was ich wenig bis gar nicht benutze. Und am geilsten ist dieser große Glasbecher von einer Firma aus Berlin, und die haben so einen riesengroßen Edelstahlfilter da drin. Da ist ungefähr ein halber Liter Teepasta rein. Ich finde den nicht schön. Also es ist nicht meine Core-Ästhetik. Ja. So, es gibt schönere Tassen. Aber wenn ich richtig einfach nur Bock habe, am Tag über Tee zu trinken, macht mich diese Tasse sehr, sehr glücklich. Und darauf kommt es an. Solange du irgendwie deinen Flow gefunden hast, mit dem du gut Tee trinken kannst und wo du auch so ein bisschen neugierig sein kannst, machst du alles richtig. Das ist alles gut.
Ach, das ist ganz toll. Also meine Reise geht weiter. Aber apropos Reise, wir müssen nochmal zurückreisen zu meiner ursprünglichen Frage, weil jetzt muss ich natürlich auch erzählen, was ich gemacht habe.
Bitte gerne.
Wie ich mit der Nervosität umgegangen bin, und zwar eigentlich, also der Vorsatz war ein sehr guter, aber ich habe gemerkt, das war mal wieder gar nichts. Und zwar war der Gedanke folgender. Ich habe auch vor allem dank der Pandemie gelernt, wie wertvoll das ist, wenn man sich zum Beispiel mental nicht so gut fühlt, wenn man merkt, heute ist man in so einem kleinen Loch, wie gut das tut, sich einfach mal hinzusetzen und in sich so reinzuhören, zu sagen, so, was ist denn los? Lass doch mal sprechen im Zwiegespräch mit sich alleine, hör doch einfach mal zu und guck mal, woher das kommt. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das funktioniert mittlerweile hervorragend an schlechten Tagen. Das ist
super cool, ja.
Voll. Mhm. Und dann funktioniert das auch bestimmt auch mit Nervosität, dass ich quasi mich hinlege, die Augen schließe und mal so richtig geil durchanalysiere, wie fühlt sich das an, wo kommt das her? Und es stellt sich heraus, es ist so ein bisschen so, wie wenn man eine Badewanne volllaufen lässt und macht dann ein Loch in die Badewanne und 200.000 Liter Wasser fließen da raus. So fühlte sich das an. Es war furchtbar. Ich lag im Bett, der Puls ging noch viel schlimmer, weil ich mir alles vorgestellt habe, was mich gerade nervös macht. Ich habe das richtig manifestiert.
Oh nein. Oh,
und das war richtig schlimm. Dann lag ich im Bett und dachte mir, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du dir einen Podcast an. Ich hatte da heute ein bisschen Leerlauf und machst die Augen zu und versuchst jetzt so ein bisschen so zu nappen, ne? So ein bisschen zu schlafen. Und dann bin ich ein bisschen eingedöst und 10 Minuten später wachte ich wieder auf und merkte, das waren so wahrscheinlich 2 Minuten zu lang. Ich war wieder richtig müde. Und dann, jetzt geht's noch weiter, dieses Chaos. Oh. Dann habe ich mir einen Energy Drink aufgemacht.
Nein!
Und das ist jetzt doch. Und das ist der aktuelle Stand. Jetzt sitze ich hier mit einem Energy Drink und habe sowieso, ich habe sowieso eine Grundnervosität. Also erstmal davon abgesehen, dass wir uns jetzt hören, da ist ja eh dann so ein Grundding da. Aber dann noch das viel Schlimmere nachher. Und dann jetzt noch den Energy Drink drauf. Ich weiß nicht.
Das war eine schlechte Idee. Ich kann es dir jetzt schon sagen, das ist eine schlechte Idee. Also ich finde es gut, dass du versucht hast, in dich reinzuhören und dir Ruhe zu lassen. So wäre jetzt nicht mein erster Ansatz gewesen, finde ich mutig, weil solche Aufregungszustände, die werden bei mir immer viel, viel schlimmer, bevor ich ins Bett gehe. Und dann kann ich immer nicht aufhören. Ich bin sogar auch schon mal aufgestanden mit der Nacht und bin noch dreimal irgendwie durch die Wohnung gerannt und habe noch unsinnigen Scheiß gemacht, nur um mich davon abzubringen, weiter darüber nachzudenken, was alles Schlimmes passieren könnte bei diesem Termin, den ich dann habe. Und deswegen Props an dich, dass du ausprobiert hast, dass das absolut gar nicht funktioniert. Aber Energy? Wo kam der Impuls denn
her? Ja, also das ist ein anderes Kapitel in meinem Leben. Bin ja hier frisch umgezogen nach Hamburg.
Ja, bist du.
Hallo, Nachbarin
in meine
quasi.
Heimatstadt. Bist du,
Und ich bin noch so ein bisschen ermüdet, glaube ich. Ich weiß nicht, von den Strapazen, ich schlafe zwar viel, aber immer noch so ein bisschen unruhig. Und ich glaube, da stellt sich so eine Grundmüdigkeit ein. Und erstaunlicherweise viele Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld berichten das Gleiche und die sind nicht alle umgezogen. Vielleicht ist es auch einfach die Welt, die gerade ein bisschen wehtut.
Vielleicht musst du deinen Twitter-Filter neu einstellen. Weil eigentlich.
Ist es bei dir so? Hast du das Gefühl, das macht was mit dir?
Ja, macht ganz krass was mit mir. Ich habe das aktiv angefasst. Also normalerweise mache ich das ungern. Informationen rausfiltern aus meinem Social Media Umfeld, vor allen Dingen aus Twitter, weil mir Twitter ganz viel auch widerspiegelt von dem, worüber ich nicht sterben bitte.
Das war, ich habe an dem Energy mich verschluckt.
Das war das Tee. Ich finde ja jetzt, dass du jetzt Tee kochen solltest.
Aber dann hast du jetzt einen sehr langen Monolog vor dir, wenn ich jetzt nicht gehe und einen Tee koche.
Okay, also ich erzähle trotzdem, warte, wo war ich?
Ja, bitte, unbedingt.
Nein, also es gab dann diesen Moment, oder beziehungsweise es gibt dann diese Momente, in denen lese ich durch Retweets meistens oder durch Tweets von irgendwelchen Hot Takes, finde ich dann immer so einen Zugang zu einer Reflexion, die ich ganz gerne durchmache. Und diese ganzen Menschen, die sehr viel Fröhliches, aber auch sehr viel Kritisches twittern, haben mich besonders zur Weihnachtszeit und zwischen den Jahren, haben die mich echt krass beeinflusst. Und dann habe ich meine Mute-Funktion, die sonst nur, und blockieren nicht. Also ich softblocke auch ungern, aber ich habe dann gemutet. Ich habe dann Stichworte gemutet, damit ich, damit es nicht mehr so viel Negatives ist. Und das war wie so ein Instant Relief. Also ich hatte sowas, das habe ich nur ganz selten, aber es war so dieses, alleine dieses Machtgefühl zu sagen, ich möchte davon jetzt 2 Wochen lang nichts wissen, bam.
Das ja, das geil. Ist schon ziemlich gut. Ich glaube, smooth. Das habe ich noch nie gemacht. Was ich immer gerne mache, ist in den Momenten quasi mein Ende kappen und mache dann mein Handy in den Flugzeugmodus. Oh, das ist auch schon, das ist auch ein, kannst du beschreiben, was dich davon abhält?
Dass ich dann keinen Kontakt mehr zu den Menschen habe, die mir wichtig sind. Also weil ich glaube, ich möchte gerne trotzdem noch mit Leuten reden. So das Flugzeugmodus-Ding, das kriege ich nicht hin. Aber ich kann ganz gut dann, oder ich habe jetzt gelernt, dass man ganz gut mal so Themen rausfiltern kann und auch Menschen mal so für eine Zeit lang gar nicht lesen muss. Ich muss das gar nicht, habe ich gelernt. Das ist eigentlich ganz geil, dass man das für sich so entscheiden kann, glaube ich.
Es bräuchte, vielleicht geht das auch mittlerweile mit modernen Handys, ein U-Boot-Modus, quasi das Gegenteil vom Flugzeugmodus, dass du unter Wasser bist. Und das ist quasi. Ach, ich merke gerade, ich glaube, ich muss über dieses Bild noch nachdenken. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht ausformulieren. Also nehmen wir die Idee mal mit. In einer der kommenden Folgen werde ich die ausformulieren und dir davon berichten. Merke schon, ich sehe quasi schon auf die Wand, auf die ich gleich zusteuere, wenn ich weiterspreche, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen, ich nehme noch mal ganz kurz ein letztes Mal dieses Aufregungsthema, weil es einfach so faszinierend und spannend ist. Und weil das ein wunderschöner Einstieg in deine Biografie oder zumindest in deine, weiß ich nicht, letzten Tage, letzten Monate oder so eröffnet. Und zwar, wann warst du denn zuletzt aufgeregt? Weißt du das noch? So richtig nervös?
Oh Gott. Ich bin ständig richtig nervös. Ich weiß, echt? Das wirkt nicht so, wenn man nur meinen Kram so konsumiert von außen. Aber ich bin ständig super nervös. Und mache mir ganz, ganz viele Gedanken. Über ganz viele Sachen. Jetzt musst du mich leider erlösen, weil sonst fange ich an, irgendwie herumzuraten. Und ich glaube, das wäre nicht so gut. Auf welchen Punkt sprichst du an, Dom, sagst du?
Och nö, auf gar keinen. Ich wollte dich einfach mal laufen lassen.
Mal gucken, in welche Ecke hier, bitteschön, lauf los. Ja, klar. Wann war ich das letzte Mal richtig nervös? Oh je.
Also es darf ja auch gerne was positiv Nervöses gewesen sein. So eine Vorfreude oder so.
Also Vorfreude habe ich ja immer vor LARP, aber wenn wir jetzt noch über LARP reden, dann höre ich darüber nicht mehr auf zu reden. Und leider gab es ja auch nicht so viele LARP-Situationen in den letzten.
Zu diesem LARP können wir eigentlich direkt gehen, weil darüber wollte ich dich drauf ansprechen. Siehste, das hat funktioniert, wir sind in eine Richtung gelaufen und da laufen wir jetzt auch direkt mit.
Okay, gut.
LARP, Achtung, super spannendes Ding. Für die Menschen da draußen, die es nicht kennen, Live-Action-Roleplay, man zieht sich eine Gewandung an und trifft sich mit anderen Menschen und dann kommt es drauf an. Also entweder hängt man einfach gemütlich miteinander ab oder man trifft sich auf solchen Events wie, oh Gott, hoffentlich sage ich es richtig, das Drachenfest, glaube ich, ne? Das sind dann so, also wirklich schon Massenevents, wo Schlachten inszeniert werden, natürlich mit Regeln und Schaumstoffwaffen und so. Aber das ist so das Universum. Und ich hatte da mal einen Einstieg vor vielen Jahren, habe ich mal eine Frau gedatet, die LARPerin war und die hat was ganz Spannendes gemacht. Die hat nämlich, in Gewandung, ist die mit Freunden nach hier, was war das? Oh Gott, Norwegen, glaube ich, und hat da Wanderungen gemacht. Oh, also so richtig nur mit historischem und ihr Setting war so 9. Jahrhundert Europa, so, also so, was man so als Wikinger-Ding beschreiben würde. Und da haben die dann so, also die haben dann gezeltet mit möglichst historischem Equipment.
Das möchte ich auch mal machen.
Ey, nur in Gewandung und dann auch mit so, also völlig faszinierend. Und das war so mein erster Berührungspunkt damit. Ich habe selber noch nie bei sowas teilgenommen, aber es reizt mich da manchmal drauf zu gucken und zu denken, boah, irgendwie hättest du da schon Lust, aber irgendwie, ich traue mich es auch nicht so richtig.
Das ist bei den meisten Leuten so, dass sie das ganz faszinierend finden und dass sie sich dann nicht so richtig trauen. Und viele haben eine Berührungsangst, die aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Richtungen kommt. Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, ist es schon sehr, sehr schön. Wenn mich jemand fragt, was LARP ist, dann sage ich, es ist das Liebeskind zwischen Cosplay und Pen and Paper.
Oh ja.
Weil wir uns im Grunde in einer Theatersituation befinden, in einem großen Spiel, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Und alle Teilnehmenden Schauspielenden oder Darstellenden tragen dazu bei, dass eine Geschichte erzählt wird oder dass wir eine Geschichte spielen. Und diese kann in ganz verschiedenen Universen stattfinden. Ich glaube, in Deutschland ist das, was du schon erwähnt hast, das Drachenfest oder das Mythodea, was auch, glaube ich, das größte der Welt ist. Und das Epic Empire sind so diese drei großen Cons. Und da gibt es auch die meisten eindrucksvollen Geschichten und die meisten eindrucksvollen Bilder von. Und das ist dann vor allen Dingen Mittelalter-Fantasy meistens. Und dann gibt es aber auch echt coole Cons wie das Fallen und die machen so Fallout-Kram, also so postapokalyptischen Kram. Und das ist nochmal eine ganz andere Schiene an abgefuckt geil. Und ich will da auch unbedingt mal hin, aber ich habe noch keinen Charakter gebaut und ich traue mich nicht so richtig. Aber es kann also auch innerhalb der Gruppen so sein. Es gibt aber auch Steampunk-Laper und es gibt vor allen Dingen auch echt viele Cthulhu-Laper. Und was auch ganz cool ist, vor allen Dingen so für den Anfang, es gibt so Wochenend-Cons. Da triffst du dich mit Leuten irgendeiner Pampe an irgendeiner Location und dann spielt man eine Zombie-Apokalypse. Und das ist dann meistens so, freitags kommst du an, samstags versuchst du zu überleben und sobald du nicht mehr am Leben bist, wirst du zu einem Zombie und jagst diejenigen, die noch leben.
Das klingt aber wirklich faszinierend. Ja. Wie lange machst du das schon? Weil du bist ja super aktiv.
Also ich mache es noch nicht so lange wie viele andere. Ich habe jetzt vor, ich glaube, 5, 6 Jahren damit angefangen. Krass, also ich bin eigentlich noch gar nicht so lange dabei, aber dieses Hobby verschluckt einen ziemlich schnell, ziemlich aktiv. Ja. Und mein Hirn kann mit der Art und Weise, wie ich neue Sachen lernen kann, in diesem Hobby sehr gut umgehen. Bedeutet, ich bin so ein Hobbyhüpfer. Ich finde immer sehr viel, sehr schnell Dinge, in die ich mich sehr stark vertiefe. Und beim Lab kann ich über das Handwerkliche, was man da macht, also nähen und irgendwelche Sachen nadelbinden oder stricken oder Informationen über irgendwas recherchieren, kann ich mein Hirn in diesem Hobby sehr schön ausspielen in alle möglichen Richtungen. Ich habe gestern mit jemandem darüber gesprochen, dass ich mal Lockpicking gelernt habe, nur fürs Lab. Das war echt cool. Also es gibt halt so viele unterschiedliche Dinge, die du machen kannst innerhalb dieses Hobbys. Und deswegen ist es so vielfältig und eigentlich ist die Schwelle ziemlich niedrig, damit zu machen. Nur ist die Berührungsangst so groß. Ja. Weil wenn man das so von außen sieht, dann denkt man sich so, die sind doch alle wahnsinnig, oder?
Ja, also, oder man denkt sich, mein Gott, sieht das alles cool aus.
Ja, genau. Und ich kann das auf keinen Fall jemals cool machen. Und je länger man dieses Hobby macht, desto mehr weiß man, wie offen diese Community ist, wenn man tatsächlich das Interesse daran zeigt, dann auch zu helfen. Also kaum ein Hobby hat mich mit so offenen Armen empfangen und mit so viel liebevoller Widmung auch an Zeit. Also ich bin jetzt in so 1, 2, 3 Gruppen drin, mit denen ich fahre, also zu unterschiedlichen Cons und wo wir auch unterschiedliches selbst organisieren. Und alle sind immer super liebevoll und hilfsbereit. Und das ist etwas, was ich aus wenig anderen Hobbys so kenne, die ich vorher gemacht habe. Es ist ein sehr schönes Gemeinschaftshobby. Das heißt, es gibt nicht nur diesen Fantasy-Bereich, dass du dir einen Charakter überlegst und mit diesem Charakter gehst du dann ein Abenteuer erleben und möchtest gerne, weiß nicht, kämpfen oder Magier sein oder, sondern du hast halt auch noch diese Community, die im Grunde nur ein Ziel hat, gemeinsam eine geile Zeit für ein Wochenende oder sogar eine Woche zu verbringen. Und das ist das, was es für mich so unique macht, weil es das so vielfältig gibt und auf so viele unterschiedlichen Ebenen so nett ist und so heilsam auch. Ist schon eine geile Realitätsflucht. Also
Führ mich mal zurück an den Tag vielleicht sogar, als du da zum ersten Mal zu so einer Gruppe dazugestoßen und dich mit denen verabredet hast. Wie stelle ich mir das denn vor? Also kanntest du die schon vorher? Bist du zu so einem Treffen gegangen, hast dich dann der Gruppe angeschlossen? Wie war das denn? Also, und vor allem auch, hattest du vorher dann auch diese Bedenken, die du jetzt auch hier so geäußert hast?
Okay, ja. Also bei mir war es so, dass ich eine ehemals sehr, sehr gute Freundin hatte, die das schon mal gemacht hat und die wusste, dass ich gerne mal auf Mittelaltermärkte gehe. So klassisches, ich hänge mir einen Umhang um und dann bin ich Prinzessin Nina. So ähnlich. Geil, ja. So. Und sie hatte mir dann vom Lab berichtet und ich hatte das auch schon mal gesehen, aber ich dachte, die sind alle, das ist so ein besonderes Special-Hobby, da kommt man doch niemals rein. Und dann meinte sie nur, das ist ganz einfach. Wir suchen uns einen Con und das war im November. Und auf diesem Con Dann nimmst du dir, weiß ich nicht, eine Hose, hohe Stiefel, Lederstiefel am besten. Du bekommst von mir einen Umhang und wir haben noch eine Freundin, die kann eine Tunika mitbringen, eine von ihren alten. Und dann denkst du dir einen Charakter aus und dann gehen wir ein bisschen Abenteuer erleben und gucken mal, wie dir das so gefällt. Und dann haben wir das tatsächlich einfach so gemacht. Also sie hat mich dann mitgenommen und das ist auch der Einstieg, den die meisten Spielenden bekommen, dass sie mitgenommen werden von Freunden, die das Hobby schon länger betreiben. Und wir hatten dann eben so eine kleine Gruppe aus 4 jungen Frauen, die dann in den Harz gefahren sind, zum Wildemann. Das ist sogar etwas, wo das Leute kennen könnten, weil das sind so ein paar Gebäude, die man sich einmieten kann. Und da oben war es knackig kalt. Also ich erinnere das noch, das waren Minusgrade tagsüber. Und wir hatten uns richtig dick eingepackt. Du kannst ja unter der Mittelalterklamotte alles tragen, was du willst. Dann hatten wir die ganzen Funktionswäsche an und Wollsocken. Und dann sind wir, dann hast du da drüber, hast du einfach so deine Mittelalterklamotte geschmissen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne viel exploren gehen. Wir möchten gerne raus und uns das Gelände angucken und so. Und dann sind wir im Grunde früh morgens, als alle noch gepennt haben, noch keiner so richtig Frühstück hatte, sind wir dann rausgelaufen und haben uns den Wald angeguckt. Das heißt, wir sind viel mehr draußen gewesen und gar nicht so viel im Kontakt mit den anderen Spielenden, sondern wir haben uns praktisch in unserer eigenen Klamotte so mal umgeguckt. Und das waren schon ziemlich viele Momente, die echt schön waren, einfach nur, weil es so ganz anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Und wir haben uns praktisch unseren eigenen Plot gespielt, denn die Con, zu der wir gefahren sind, die waren gerade in ihrem, das war ihr finales, das finale Chapter praktisch. Also viele Spielleiter oder Spielorganisatoren haben so eine Geschichte, die sie gerne spielen möchten. Dann sagen sie, okay, wir haben jetzt irgendwie 10 Cons, die wir veranstalten wollen. Das heißt, jedes Jahr eine und dann spielen wir über 10 Jahre, spielen wir dann halt ein so ein Spiel. Und wir
also waren 10 Realjahre?
Ja, klar. Ja, sowas gibt es. Und dann hatten wir so 10, also wir waren dann auf dem letzten Con praktisch, alle Erzählstränge sollten an einem bestimmten Punkt zusammenführen. Wir sind nur auf diesem einen Con gewesen, hatten keine Ahnung davon, was passiert ist. Und die Spielenden waren auch schon so miteinander so verzahnt, dass wir da gar nicht richtig reingekommen sind. Und es war auch sehr, sehr Fantasy-lastig und der Anspruch an die Klamotte war nicht so sonderlich hoch. Das heißt, es gab auch so Wolldecken mit so einem Loch drin. Und da haben sie gesagt, das ist dann mein Umhang und so. Das war ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich auch Mittelalter-Fantasy interpretiert wird von Spielenden zu Spielenden und was auch möglich ist. Und haben uns dann aber auch ganz viel Selbstspiel organisiert mit noch einem weiteren Spielenden da. Und es war das beste Wochenende meines Lebens. Und ich wusste nicht, dass darauf noch viel, viel bessere Wochenenden und auch Wochen meines Lebens folgen würden.
Ja.
Beim Entdecken dieses Hobbys. Und ich hatte genau die gleichen Ängste. Aber wenn man einmal durch dieses kalte Wasser durch ist und sieht, was LARP eigentlich bedeutet und was die Leute dahinter machen, dann kannst du da auch voll einsteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. LARP ist übrigens kein günstiges Hobby.
Ich wollte mich gerade fragen, weil das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch jetzt beim Zuhören so gestellt habe, wie exklusiv das denn eigentlich ist, weil du hattest zwar zum einen gesagt, was ich auch schon so beobachten konnte von außen, dieses so im Grunde kannst du einfach dir so einen alte Deckel da umwerfen und das kann man schon werten, je nach Festival oder je nach Veranstaltung als eine Gewandung. Dann wiederum sehe ich aber auch Videos, oh meine Güte, also hier zum Beispiel dieses Drachenfest, das kann man auf YouTube ruhig mal eingeben, da sind inszenierte Videos und da siehst du Verkleidung, wo du denkst, also das ist schon, mindestens ist das Fanfilm-Niveau, wenn nicht sogar noch mehr.
Wenn nicht
also
sogar noch besser, ja.
Unglaublich, teilweise ja sogar geschmiedetes Zeug und sowas. Und jetzt wollte ich dich nämlich auch mal fragen, also wo ist denn jetzt dieses Hobby? Mein Eindruck beim Zuhören war, je nach Veranstaltung kann da erstmal jeder und jede mitmachen, aber du sagst selber, da gibt's auch Einschränkungen.
Was heißt Einschränkung? Von bis, ne? Also es ist, du kannst ganz einfache kleine Wochenenden-Cons mit Freunden machen und dann in deiner normalen Klamotte hoffen, dass du nicht von Zombies gefressen wirst nachts. Oder du gehst all in und machst dann die komplette Ritterdarstellung mit Vollplattenrüstung und Kettenhemd. Und oder richtig High Fantasy, und das sieht man dann auch ganz oft auf dem Drachenfest oder Mythodea, wo dann einzelne Charaktere mit aus dem Cosplay auch ganz oft entnommenen Techniken komplette Fremdwesen darstellen. Und
also,
das kann in die Tausender gehen.
Kann man denn dann zum Drachenfest trotzdem gehen, auch mit so einer ganz einfachen Verkleidung, nicht Verkleidung, Entschuldigung, mit so einer vereinfachen Vergewandung, oder gibt es da dann schon diese Auflagen?
Ja, okay. Also cool. Du kannst, also es kommt auf die Veranstaltung an, ne? Ich glaube, beim Drachenfest, ich war noch nie da tatsächlich, ja. Aber da gibt es so unterschiedliche Lager zu unterschiedlichen Themen und dann müsstest du eigentlich eine Karte kaufen für das Lager, an das du möchtest, ganz generisch. Viele Leute stellen sich als allererstes Aragorn vor und denken, ich werde jetzt Waldläufer, weil Waldläufer ist cool, mystisch und nicht ganz so schwer und ich habe da irgendwie eine Verbindung zu. Und dann kann man sich dafür Klamotten kaufen, also man muss es noch nicht mal selber machen, wenn man das nicht kann oder möchte. Und dann kann man sich, ich weiß gar nicht, in welche Farbe das im Drachenlager ist, ich würde fast sagen grün, ja. Muss man ins grüne Lager gehen und kann dann da im grünen Lager Anschluss finden, auch an andere Leute oder Gruppen, die dann da sind und dort dann im grünen Lager spielen. Und ich weiß nicht, wie da die Auflagen sind, das ist eben unterschiedlich. Beim Epic Empires ist es so, das ist unten in Bexbach, in Saarland, da haben die Lager ein Gewandungsstandard. Das heißt, sie möchten gerne, wenn neue Leute in eine Gruppe kommen, gucken, wie die Gewandung aussieht, damit ein bestimmtes Bild gewahrt wird, ja, über das, ja, Lager hinweg. Und das ist aber auch nur so eine kleine Anfangshürde und das hört sich immer viel gruseliger an, als es ist, wenn man ein bisschen Aufwand betreibt und sagt, und das Lager einem zurückgespielt hat, hey, das ist, reicht noch nicht, wir möchten gerne, dass da noch irgendwie eine eigene Hose ist und dass du nicht in Jeans ankommst, dann helfen die einem auch dabei, dass man nicht in Jeans kommt, sondern dass man eben eine andere Hose bekommt oder Beinlinge dann trägt. Da sind schon alle sehr liebevoll. Also auch wenn es da in einigen Spielesphären Ansprüche gibt, ist es meistens so, dass da auch viel geholfen wird, damit diese Ansprüche auch erfüllt werden können. Aber es trägt einem niemand etwas nach. Also ja, man muss es, ja, die Arbeit muss schon selbst gemacht werden, so.
Hast du denn, also du redest ja mit einer, also Begeisterung über dieses Thema, hast du da jemals drüber nachgedacht, auch daraus mehr zu machen als nur ein Hobby, also zu überlegen, und da weiß ich jetzt gar nicht, was es da so für Möglichkeiten gibt, aber da auch irgendwie beruflich mal einzusteigen, ob jetzt bei der Organisation von diesen Events oder ich weiß es nicht, gab es da mal Überlegungen bei dir oder war das für dich immer dieses Hobby?
Es ist für mich gerade immer dieses Hobby.
Ja.
Weil ich glaube, wenn ich es machen würde, um damit Geld zu machen, dann würde es mir Druck machen und auch ein bisschen den Spaß nehmen. Und es gibt nur wenige Einzelne, die dieses Hobby so intensiv machen, dass das eine ganze Familie trägt oder dass man damit einen Lebensstandard tragen kann, vor allen Dingen in Hamburg. Also das kenne ich so nicht. Das sind sehr, sehr einzelne Leute, weil es eben auch ein sehr spezielles, nischiges Hobby ist. Und mein Mann macht da gar nicht mit. Also das ist überhaupt nicht sein Ding. Das ist mein einzelnes Hobby. Und ich glaube, ich möchte mir das so ein bisschen als ultimativen Ausgleich erhalten, tatsächlich. Deswegen habe ich darüber nie nachgedacht. Aber ich habe schon bei Melissa, also bei Madame Opossum, habe ich schon mal einen Vortrag gehalten auf einem Event, das sie veranstaltet hat, das Kawaii-Fest.
Ja.
Und da durfte ich mal über Lab reden. Und das war cool, das hat Spaß gemacht. Sowas mache ich gerne, aber richtig einen Job draus machen, glaube ich, das wird, oh nee. Dann wird mir das ja verloren gehen, weißt du, diese ganze Leichtigkeit so, in der ich da so drinstecken kann. Nee, ich glaube, damit kann man, nee, das würde ich, das behalte ich mir vor, wie man das so schön sagt.
Ja, ganz spannendes Thema, gerade auch in deiner Biografie, diese Schnittstelle zwischen Hobby und dann kommt da doch aus Versehen mal so ein bisschen Geld quasi nebenbei mit rein und zwar Streaming.
Ja.
Ich kenne dich nämlich, ich habe dich damals in Anführungszeichen kennengelernt, also im Internet quasi wahrgenommen, zum allerersten Mal als Streamerin und das ist so lange her, das ist, Achtung, da warst du noch aktiv auf, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Name, auf Mixer, kann das sein? Nee,
Hitbox war das damals.
Hitbox. Ah, Mixer war das andere, ne? Genau. Hitbox nochmal, genau.
Mixer war auch irgendwann zwischendurch, ja. Also, ja.
Oh mein Gott, Hitbox, du hast vollkommen Hitbox recht, Hitbox. Wie, weißt du noch, welches Jahr war das denn nochmal so etwa?
Oh, das ist schon fast 10 Jahre her, ey.
Boah, 10 Jahre? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich, was?
Also es fühlt sich an wie 10 Jahre, lass mich lügen. Also ich glaube, ich habe vor 8 Jahren angefangen zu streamen oder so.
Boah, aber trotzdem.
Ja, also es ist eine lange, lange Zeit. Damals war Twitch aktuell als, ja, ich habe damals angefangen auf Twitch und dann war das, dass sie angefangen haben, Spiele-Videos, die Aufnahmen. Mhm. Die haben sie irgendwann gemutet und dann haben wir gerade World of Warcraft, Diablo 3. Nee, World of Warcraft, Diablo 3. Diablo 3 war gerade so ein Ding. Da haben sie bei World of Warcraft angefangen, mit den Liedern die raus zu muten, als sie das dann auch bei Diablo 3 gemacht haben. Und wir hatten gerade ganz aktiv Diablo 3 gespielt. Da habe ich dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will mich nicht zensieren lassen, wie man das so tut in der wilden Sturm- und Drangzeit der Anfang 20er. Dann habe ich da die Segel gestrichen und bin dann zu der kleineren Konkurrenz aus Österreich, glaube ich, war das, gegangen. Ja. Und das war Hitbox. Und da waren dann so ein paar große Namen, die dann dort versucht haben, ihre Communities aufrechtzuerhalten. Und da habe ich dann angefangen zu streamen. Das ist dann ja irgendwann pleite gegangen, die Firma. Und dann sind die Streamenden dort, sind dann wieder zurückgekehrt zu Twitch. Und seitdem bin ich auch wieder auf Twitch.
Faszinierend.
Ja, das war so ein bisschen so dieser fliegende Wechsel, den man mal mitgemacht hat. Mir hat die Zeit auf Hitbox nichts Schlechtes getan, also im Gesamtbild. Aber so richtig Job war schon irgendwie klar, dass das nicht wird für mich, weil ich habe ja nebenbei studiert und ich wollte immer Webdevelopment machen und das ist ja auch meine richtige Arbeit und das tue ich auch heute noch. Also war es eher so ein recht lukratives Hobby.
Aber genau, weil du sagst es nämlich, ich hatte nämlich damals den Eindruck, also nochmal Klammer auf, wie crazy einfach, seit 8 Jahren kenne ich dich quasi, also jetzt vom Namen und so, das ist ja völlig
Das ist auch dieses Internet, oh mein Gott.
Also wirklich, das hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr, seit 8 Jahren hätte ich nie gedacht. Na egal, Klammer zu. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass das damals erstaunlich aus meiner Perspektive als jemand, der selbst da null Ambitionen hatte, sehr professionell aussah. Und wenn ich mich so zurückerinnere an die Bilder, die ich gesehen habe, also an dein Equipment und an die ganze Aufmachung, das war ja super professionell.
Ja, ist es auch immer noch übrigens.
Oh Gott, entschuldige. nein. Ich meine das natürlich, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Damals, so früh schon.
So früh schon.
Genau. Da habe ich drauf geguckt und gedacht, so krass, die macht das ja vielleicht wirklich dann professionell als Streamerin. Ja. Und da will ich dich mal fragen, war das denn mal trotzdem so als fixe Idee mal im Raum gestanden? Hättest du es dir vorstellen? Und wie ist es dann gekommen, dass du es quasi dann, ich sag mal, sein gelassen hast?
Also, das hat so viele Ebenen.
Such dir eine aus.
Ja,
oder
genau. Ich erzähle mal von einer Ebene. Ich hatte eine Zeit, in der war ich über einen damals guten Kontakt an eine Streamingstelle bei Nvidia gekommen. Und zwar haben die mit einer Firma zusammengearbeitet, hier bei uns in Norderstedt in der Nähe von Hamburg. Und da bin ich dann auch auf Becky, also Just Becky, getroffen damals. Die war gerade noch ganz jung. Ich glaube, die hat gerade erst mit dem Studium angefangen und ist dann immer aus Berlin rüber nach Hamburg gefahren. Unabhängig davon gab es da so diesen Moment, an dem ich glaube, so ein Moment in Time, wo sich so die Paralleluniversen so aufsplitten. Ich glaube, das war so einer der Momente, in denen, wenn ich da mehr aktive Zeit und Aufwand reingesteckt hätte, das zu einem Job hätte werden können, der eine Art von Lebensstandard tragen kann. Mhm. Aber ich war zu der Zeit auch noch voll im Studium und ich habe Media Systems studiert zu der Zeit und das Studium lief nicht gut. Mhm. Und ich hatte ziemlich riesige mentale Probleme mit Prüfungen. Ich bin nicht gut in Prüfungen schreiben und ich habe ziemlich starke Prüfungsangst. Scheiße. Ich kann nicht so gut mit schriftlichen Prüfungen umgehen tatsächlich. Und das hatte sich dann so überschnitten, dass ich nachher nur noch entweder gestreamt habe oder fürs Studium gelernt. Und das war so ungesund für mich als Person. Und der Druck, der nicht nur von der Arbeit mit Medien im aktuellen Streaming und auch bei YouTube kennt man das auch, diese Art von Arbeit, die man da macht, die geht in jede Pore und in alles, was du im Leben so bist, geht es rein und kann dich ganz, ganz schnell unter Druck setzen, wenn du plötzlich nicht mehr die Zahlen performst, die du eigentlich performen solltest. Und das war gerade zu der Zeit, in der Hitbox gerade so ein bisschen unterging und Twitch gerade so hochkam. Und ich glaube, dass das ein ganz ungesunder Mix für mich gewesen wäre, hätte ich weiterhin daran festgehalten. Ich habe dann mein Studium beenden lassen, Kann man das so sagen?
Moment, was soll das? Also, was heißt das denn?
Also ich habe damals, ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja so, dass du dreimal eine Prüfung verkacken darfst und dann darfst du eine Nachprüfung machen. Und wenn die mündliche Nachprüfung, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du exmatrikuliert.
Ja.
Und ich wurde exmatrikuliert in der mündlichen Nachprüfung. Und ich hatte aber auch schon vorher mir das eigene Versprechen gegeben, dass ich das Studium beende. Also, dass ich nicht mehr weiter studieren werde, weil es für mich so unerträglich war, in diesem Druck zu sein. Und zu dem gleichen Zeitpunkt musste ich mir dann auch darüber Gedanken machen, ob das Geld, was ich mit dem Stream bisher verdient habe und diesen ganzen Druck, der von der Medien-Content-Creator-Seite her kam, ob ich damit weiter sein möchte. Mhm. Und da war ich so 26, 27 ungefähr. Und da habe ich mich dann dazu entschlossen, den sichereren Weg zu gehen und dann einen normalen Job zu machen und Gaming und Streaming als das Hobby zu behalten, das ich gerne gemacht habe während meiner Studienzeit und mich nicht selbst in dem Streaming-Business aufzulösen. Weil ich glaube, das wäre dir das Resultat gewesen. Das war der Grund. Ich habe dann gedacht, okay, du löst dich dann einfach in dieser Medienwelt auf, in der man muss da schon aus einem besonderen Holz gestrickt sein, glaube ich, um diesen Job so erfolgreich machen zu können, dass du davon in einem bestimmten Lebensstil leben kannst.
Mhm.
Ja, das war der Grund.
Wie fühlt es sich denn dann heute im Vergleich zu damals an, wenn du wieder streamst? Weil du hast ja gerade auch gesagt, du machst es ja immer noch gerne auch so als Ausgleich, ne? Wie ist das denn heute so für dich? Also so von der Streaming-Szene, wie du diese wahrnimmst, so bis hin zu deinem eigenen Gefühl, einfach wenn die Kamera angeht. Wie fühlt sich das denn an heute für dich im Vergleich zu vor 8 oder 7 Jahren?
Ich glaube, es ist weniger aufregend, aber nicht weniger schön. Früher war der Druck anders. Also dadurch, dass man ja in so einen Druck hat, eine bestimmte Zahl zu erreichen, das ist ja bei den meisten Sachen so, das war früher noch viel, viel wichtiger, als es heute ist, war das immer so dieses, okay, wie viele Viewer habe ich heute? Mhm. Wie viele kann ich abstauben? Wie viele Leute kann ich begeistern? Über wie lange Zeit kann ich überhaupt streamen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 3 24-Stunden-Streams in meinem Leben gemacht und jeden einzelnen krass bereut.
Um Gottes Willen, 24 Stunden? Boah.
Ja, einfach 24 Stunden lang durchrocken. Und das, was es mir gebracht hat, ist eine großartige Community. Das habe ich früher schon immer vorgehalten, das tue ich heute auch immer noch. Ich habe zum Teil Leute, die sind in meiner, das ist ein sehr, sehr kleiner, aber sehr, sehr fester Kern, der sich sehr gut dafür begeistern kann, was wir für Quatsch machen. Ich habe Leute, die sind seit über, weiß ich nicht, 5 Jahren Subscriber auf allen möglichen Plattformen, immer wenn es möglich war. Und für die Leute mache ich das auch immer noch gerne und für das Feedback, was da zurückkommt. Was natürlich anders ist, ist, dass ich diesen Erfolgsdruck nicht mehr so stark habe, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, sich davon frei zu machen.
Das ist echt, da erzählst du echt was. Also ich habe da eine Sache erlebt. Ich mache das ja auch nur so als Ausgleich und aus Spaß. Und zumindest jetzt auch wieder, wenn ich dann endlich mal wieder eine Route habe, dann auch dieses Gespräch, liebe Menschen da draußen und liebe Nina, nehmen wir mit dem Mobile-Hotspot auf.
Ich fand das so krass, als ich das gestern gesehen habe. Da habe ich so gedacht, so, oh Gott, nicht, dass der Termin sich verschiebt.
Nein. Okay, gut. Nee. Also Full Disclosure, liebe Menschen da draußen. Dieser Termin, es war nicht einfach.
Aber es hat uns nicht einfach gemacht.
Nee, genau. Es kam immer, ist irgendwas passiert, wie das Leben halt manchmal so spielt, aber ist ja auch egal, wir haben es jetzt geschafft. Genau. Und da habe ich eine Sache erlebt und da, ich hoffe jetzt, die Person da draußen hört zu, ich weiß es nicht, aber also ich habe da, also ganz grundsätzlich auch ganz liebe Leute, die mir da in meinem Chat zuschauen, also ich meine, das sind jetzt gar nicht so viele, das waren so gegen Ende, bevor ich umgezogen bin und da noch einen Router hatte, waren das so 50 Leute oder sowas. Aber
das ist doch mega gut.
Ich bin überglücklich.
Ja.
Und da war dann einer, und da muss ich ganz kurz ausholen. Ich hoffe, du hast kurz die Geduld, aber es lohnt sich. Halt auf. Ich habe mit den lieben Kollegen von The Pod eine Aufnahme gemacht, beziehungsweise ein Format, das heißt Dark Souls Diaries. Da haben André Peschke und ich gemeinsam zum allerersten Mal in unser beider Leben Dark Souls 1 durchgespielt und quasi regelmäßig unsere Fortschritte in so einem Tagebuch-Podcast-Format dokumentiert und uns ausgetauscht, was wir so erlebt haben immer. Und da gab's, hast du Dark Souls gespielt?
Ich habe das versucht und dann bin ich beim ersten Boss auf dieser Mauer, da war ich so frustriert. Und da habe ich mich stundenlang durchgeboxt und ganz ehrlich, und dann ist er von alleine runtergefallen und dann habe ich das Spiel nie wieder angefasst.
Ja, sehr gut. Okay, dann, also da, es gibt in diesem Spiel ein Areal, das heißt Blight Town, das ist so eine unterirdische Stadt, die ist halt so ein bisschen berüchtigt, weil da gibt es ganz viele Giftgegner und alles ist furchtbar. Und ich bin da hingekommen damals bei diesem Durchlauf und kurz vorher wurde ich von einem Gegner überrascht, der heißt Basilisk, sieht aber aus wie so ein Frosch. Und das Schlimme an diesen Gegnern ist, die können dich verfluchen. Und verfluchen heißt in diesem Spiel, dass dein Lebensbalken, der ohnehin ein wertvolles Gut ist, du wirst es ja selber auch schon gemerkt haben, der wurde halbiert. Und der ist dauerhaft halbiert, bis du ein Item namens Fluchtäfelchen benutzt. Und ich war damals so eine Mischung aus dickköpfig, aber auch euphorisch, dass ich mir dachte, ach, weißt du was, Blighttown, gar kein Problem, das schaffe ich schon irgendwie. Und dann bin ich ohne Fluchtäfelchen mit halbem Lebensbalken durch diesen Level und hab's dann auch geschafft. Krass. Aber da kann ich dir sagen, also da bin ich alt geworden. Also da habe ich die ersten grauen Haare bekommen, das war schlimm. So, das ist die Vorgeschichte. Jetzt pass auf. Ja. Jetzt habe ich dann, Monate später, habe ich dann Dark Souls gestreamt, einfach so für mich privat, aus Spaß, weil mir das auch dann irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann kam ich in dieses Areal von Blighttown wieder, in diese ungefähre Umgebung. Mhm. Und da hat ein Zuschauer mit diesem Invading-System, wo du bei anderen Leuten ins Spiel reingehen kannst, und das eigentlich dazu gedacht ist, dass die Leute angreifen, der ist dann in mein Spiel invaded und ich bin ja dann fast schon ohnmächtig vom Stuhl gefallen vor Angst. Und dann kam der und er hat 50 Fluchtäfelchen fallen gelassen und hat sich dann selber in so einen Lavasee gestürzt. Und das war einfach nur ein Geschenk von dem Hörer, der diese Folge gehört hat und mir als so kleinen, so eine Mischung aus Gag, aber auch als Hilfe 50 Fluchtäfelchen gegeben hat. Und das war ein so magischer Moment.
Oh Gott.
Das ist, glaube ich, das, wovon die Streamer und Streamerinnen immer erzählen, wenn sie sagen, diese Community, da passieren schon coole Sachen. Also, das war die Wucht. Also, das war echt schön.
Ich muss halt direkt grinsen, weil das genau sowas ist, was einem dann so viel Spaß machen kann in diesem ganzen Hobby. Es ist nämlich nicht nur, dass man sich irgendwie hinsetzt und den ganzen Tag zocken kann, sondern dass man so viele spannende und tolle Menschen auch kennenlernt in diesem Chat und man sieht ja immer nur diese kleinen Namen und man verbindet immer nur diese Namen mit dem, was sie dann tun und so, dass diese ganzen Namen, zu denen kann man auch irgendwann mal Gesichter packen. Das ist dann das, was auf der Gamescom meistens passiert.
Ja.
Aber ich hatte dann sogar Community-Treffen in Hamburg organisiert.
Boah. Kamen dann, da Leute? Das ist ja super.
Entschuldige,
das klingt total gemein. nein. Ich meinte jetzt nicht, oh Gott, da kamen Leute zu dir.
Sondern, Nina, was ist los?
Ich finde es einfach nur krass, dass halt diese Schwelle überschritten wird von Internet zu echter Welt.
Das und so dass krass. Dann so Leute, die halt so lange schon im Chat dabei sind, sich dann ein Herz nehmen.
Ja.
Und wir sind dann ins Würfel und Zucker hier in Hamburg. Das ist so ein Brettspielcafé. Und dann haben wir halt Brettspiele gespielt. Wir haben uns dann ganz einen Raum gemietet und dann sind halt Leute einfach vorbeigekommen und dann haben wir gespielt. Ich hatte einen Zuschauer, der ist aus der Schweiz nach Hamburg geflogen.
Nee.
Doch. Und oh Gott, wenn ich das so erzähle, dann kriege ich schon wieder so Zittern, weil das sind so liebe Menschen einfach, die nur eine gute Zeit mit jemandem verbringen wollen, mit dem sie selber so viel Zeit verbringen. Also und das ist so alles so unschuldig nett auf dem kleinen Rahmen, in dem ich das so machen durfte und mit dem kleinen Radius an Menschen, die mir zugeguckt haben, dass da natürlich vor allen Dingen, was die Community-Ebene betrifft, ganz, ganz viel Positives dran hängt. Aber für mich hatte das auch noch den coolen Nebeneffekt, das ist ja, weil ich meine Klappe immer nicht halten kann und gerne in kritischen Themen drin hänge, darf ich deswegen dann auch Vorträge halten über diverse kritische Dinge in unseren aller Arbeitsleben und Hobbys. Und das war halt auch einer der coolen Sachen, die daraus geputzelt sind, genauso wie die Moderationsgeschichten auf der Play. Das darf ich auch alles nur machen, weil ich Streamerin bin. Und das ist aus meiner Sicht das krasseste Privileg überhaupt und das, wo ich auch echt ein bisschen stolz drauf bin, dass das sich für mich so irgendwie ergeben hat, dass ich das machen kann. Und da habe ich auch immer noch ganz viel Spaß dran, auch wenn ich nicht mehr so streame wie vor 5 Jahren.
Ja, gemeinsam mit Manu, ne? Manu Fritsch, genau. Ja, genau, richtig. Ich hab das mitbekommen und gesehen. Richtig cool. Das ist auch was dir richtig Spaß zu machen scheint.
Sehr.
Ne? Also trotz des Lampenfiebers, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich hatte es gerade eben vergessen, dass ich nervös bin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt wolltest du dich dort davon ablenken.
Oh, der Puls geht direkt wieder hoch. Ist das unangenehm. Okay, also trotz des Lampenfiebers und der Aufregung, ist das was, wo du sagst, boah, das ist schon cool.
Das war schon krass. Und vor allen Dingen Dingen auch, wie das gekommen ist, wie das angefangen hat, ist super weird. Okay, du kennst doch die Republican, ne?
Ja.
Holen wir mal ganz weit aus.
Ja, ich bin gespannt.
Genau, da habe ich damals einen Kumpel gehabt, der hat da mit an dem der Webseite der Republica gearbeitet. Mhm. Und mit dem war ich 2014, glaube ich, über Twitter verbandelt irgendwie. Und ich fand den cool. Mit dem war ich auch auf Konzerten. Wir sind auch mal durch Hamburg gelaufen. Es war eine coole Zeit. Hat viel Spaß gemacht früher. Ich glaube, da war gerade Abi durch oder so. War ich gerade in der Ausbildung. Und dann hat der mich so Omni verfolgt über die Jahre. Und plötzlich schrieb er mich an. Wir hatten uns eigentlich schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Und er sagte, du Nina, wir bräuchten noch für dieses Event jemanden, der über Gaming redet. Und wir konnten niemanden finden. Magst du das machen? Und dann habe ich erst gedacht, so, oh Gott, was möchte er denn jetzt? Ich kann damit nicht so richtig umgehen. Und dann ging es um die TinCon.
Oh ja.
Und ich hatte davon noch nichts gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann hatte er gesagt, ja, ist ganz easy. Ich gebe deine Nummer einfach mal weiter an die Kuratorin da. Und dann meldet sie sich bei dir und dann kannst du ja mal mit ihr schnacken. Das haben wir dann auch gemacht. Ich wusste nicht so richtig, was das ist. Ich habe es auch dummerweise nicht recherchiert vorher und habe gedacht, okay, ist halt so ein Festival-Ding für Schüler und SchülerInnen in Hamburg, für Schulen, die sich mit popkulturellen Themen befassen, wo man halt hingeht, um sich nicht nur Spiele anzugucken, sondern auch alle möglichen anderen Themen irgendwie mal anzufassen. Und ich war halt eingeladen worden, weil ich mich zwar mit dem Thema befasst habe und zu der Zeit auch ganz aktiv Shooter gespielt habe, also Rainbow Six Siege vor allen Dingen, sondern weil ich eben auch eine kritische Stimme dahingehend war und gesagt habe, ey, bei diesem Shooter-Games, da läuft irgendwas falsch. Und dann hieß es von der Kuratorin, weiß ich noch, dass sie gesagt hat, ach, du kannst auch ruhig ein bisschen fluchen, das ist in Ordnung. Und habe ich gedacht, okay, fluche ich ein bisschen, das wird schon in Ordnung sein. Und dann sind wir zum Kampnagel gefahren. Das ist hier in Hamburg so eine Event-Location-Theater, machen die auch ganz viel, so ein Kulturort eigentlich.
Wie.
Die haben das gehostet. Und dann stand plötzlich, Johnny Häusler stand plötzlich vor mir und sagte, Nina, ich freue mich total, dich endlich mal kennenzulernen. Ich folge dir schon ganz lange. Und ich war so ein bisschen starstruck und habe gedacht so, was? Den kennst du doch von der Republica früher.
Ja.
Und dann fügten sich bei mir so die Fäden zusammen und er sagt, ja, wir freuen uns schon auf deinen Vortrag und du gehst gleich einfach da raus auf die Bühne. Und ich guckte so um die Ecke, und das sind immer so diese großen Molten-Vorhänge, guckte ich so um die Ecke und dann war da tatsächlich der größte Raum am Kampnagel, ich glaube, das ist J6 oder so.
Oh Gott, oh Gott.
Und da waren dann so, ich weiß nicht, 300, 400 Plätze. In diesem Theater. Und dann hieß es, ja, wir verkabeln nicht gleich und dann haben wir ja deine Präsentation und du gehst einfach raus und dann geht's los. Und da hatte ich dieses Gefühl von Lampenfieber und knallroten Wangen, weißt du? Dieses, oh Gott, was habe ich nur getan? Warum habe ich denn ja gesagt?
Ja, ja. Ich kann das sehr gut nachfühlen. Aber bei der TinCon durfte ich auch mal über Gaming Communities sprechen, auch in so einem Mental Health Ding. Ja. Das war eine sehr positive Erfahrung. Es auf der anderen Seite, es gab eine Bühnenauftritt von mir, da muss ich dran denken, wenn ich zuhöre, der war, also den kann man leider immer noch, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es zu spät, den kann man noch finden, sag ich mal. Da war ich noch GamePro-Redakteur und da waren wir auf der Gamescom und da ging es so ein bisschen darum, da hatten wir so einen Slot, und da ging es darum, einfach so ein bisschen Spirenzchen zu machen. Also ein bisschen rumzuspaßen, da irgendwelche Spiele vor Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen, völlig harmlos und lieb. Das Problem ist nur, im Gegensatz zu einer TinCon, was ja eigentlich eine sehr dankbare Situation ist, da kommen interessierte Leute hin, die setzen sich auf diesen Stuhl, weil sie die bewusste Entscheidung getroffen haben, ich guck mir das zumindest mal an.
Ja.
Aber die Gamescom, dass die ist in der Hinsicht undankbar, weil du bist an der Bühne, alles ist laut, alles ist verschwitzt und Leute gehen nur so halb interessiert an dir vorbei und es ist so ein bisschen deine Aufgabe, die zu catchen und die davon zu überzeugen, es ist die beste Entscheidung ihres Lebens, wenn sie jetzt stehen bleiben und hier zugucken. Und ich kann dir sagen, das ist nicht meins. Also das
machst du nicht nochmal.
Nee, also es war eine Erfahrung, jetzt weiß ich auch, das ist halt nicht so meins, aber dieses Buhlen.
Aufmerksamkeit.
Es war so, man sieht es auch in dem Video, wie ich mich da also echt bemühe und
Ich kann die Gänsehaut praktisch fühlen, die du gerade hast.
Warum reden wir denn heute über solche Themen?
Also deswegen wollte ich das jetzt, ich wollte gerade sagen, genau diese Erfahrung hatte ich tatsächlich nicht mit diesem Auftritt. Es ist praktisch so gewesen, dass ich da raus bin, dann hatte ich meine 2 Minuten Zeit, in denen ich versucht habe, SchülerInnen davon zu überzeugen, dass sie mir gerne zuhören wollen. Aber wenn man über Videogames und Shooter spricht und da vorne steht eine Frau, dann ist das relativ einfach, weil dazu haben die meisten jungen Menschen eine Meinung. Und dann war das ganz schnell vorbei und es war eine ganz, ganz positive Erfahrung, die ich nicht missen will. das, was crazy war, war, dass der NDR dann morgens da war. Und cool. Die haben dann gesagt, hey, wir machen davon Aufnahmen. Und weil ich der erste Vortrag war, der erste große Vortrag da, haben sie mich dann aufgenommen und haben das dann abends im Regionalfernsehen gesendet.
Boah, krass.
und dann war ich noch gar nicht richtig damit fertig, zu Hause zu sein und hatte gerade, glaube ich, eine Karte zugesteckt bekommen von so einer Frau vom Spiegel, das weiß ich auch noch, die sagte, ich möchte mit dir über das Thema reden. Unabhängig davon rief dann meine Mutter an und sagt, Nina, was hast du denn da heute gemacht? Weil ich bin ja Hamburgerin und die meisten Menschen, die mich hier in Hamburg kennen, kennen mich nicht aus dem Internet wahrscheinlich, sondern weil sie irgendwie mit mir aufgewachsen sind oder so. Und alle möglichen Freundinnen und Bekanntinnen von meiner Mutter, die mich da gesehen haben, abends im Fernsehen, haben dann bei ihr angerufen und haben gesagt, dein Kind ist im Fernsehen, was soll das denn?
Ist das schön.
Das war so, genau, das war so der Startpunkt. Von diesem Moment aus ging es dann immer weiter mit allen möglichen coolen Vorträgen, die ich schon halten durfte.
Cool.
Auf allen möglichen, also ich war auf der Leipziger Buchmesse, das hätte ich, glaube ich, sonst niemals gemacht. Da durfte ich über die TinCon auch einen Vortrag halten. Genauso wie das mit der Play, das ist auch über die TinCon entstanden. Also ich bin der TinCon und Johnny Häusler echt eine ganze Menge schuldig, was das betrifft. Das ist schon echt ein cooles Ding gewesen. Und das macht mir auch immer noch genauso viel Spaß. Ja.
Du, wenn man mal so zwischendurch mal so einen kleinen Strich unter jetzt vor allem das berufliche Leben bei dir macht, scheint zu laufen, oder? Es klingt nach einer guten Balance irgendwie. Du hast diesen Job, von dem du ja jetzt auch schon so was angedeutet hast, ne? So dieses Web-Frontend-Developerin.
Genau.
Und auf der anderen Seite so Dinge wie diese Vorträge und dieses Streamen aus Spaß. Du, das klingt für mich, das klingt eigentlich sehr, sehr nett alles, ne? Es klingt eigentlich ganz gut.
Jetzt, wo du das so sagst, ja, das tut es.
Also, ja, ne?
Klingt gut. Also man darf das nie zu positiv anmalen. Das würde ich auch gerne nochmal betonen, weil das natürlich auch alles immer so ein bisschen mit Stress zu tun hat. Und gerade während der Covid-Zeit ist es wirklich schwierig geworden, da einen ordentlichen Fuß in die Tür zu bekommen mit den ganzen Sachen, die ausgefallen sind und die nicht haben stattfinden können und so weiter. Da ist es dann auf dieser Hobby-Schiene natürlich nochmal was anderes. Aber prinzipiell ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Also hätte man der 14-jährigen, strugglenden kleinen Nina auf dem Gymnasium gesagt, dass wir das mal machen würden, dann hätte die, glaube ich, Schnappatmung gekriegt.
Mega. Du, das freut mich. Das freut mich wirklich sehr für dich. Das freut mich wirklich sehr. Ich gucke hier auch ich gucke gerade auf zwei Dinge. Zum einen auf die Uhr, zum anderen auf mein Dokument. Und ich kann dir direkt sagen, erstens, diese Stunde, die ging aber jetzt im Fluge aber rum.
Ich wollte das auch gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen, ich dachte, wir sind gerade eine Viertelstunde.
Ja, das war jetzt schon eine Stunde. Und zum anderen, ich habe hier noch so ein, zwei Themen, aber die nenne ich jetzt natürlich nicht. Die sind aber viel zu groß, um sie jetzt noch in die verbliebenen 4 Minütchen da oder was reinzupacken.
In Ordnung.
Deswegen sage ich dir das, was ich auch schon einigen anderen Gästen hier gesagt habe, irgendwann wird es passieren, dann gibt es das Format Okay Cool trifft wieder und dann hole ich dich nochmal hier dazu, wenn du magst und dann packen wir diese anderen Themen aus, weil
ja, bitte.
Ja, das ist doch toll. Das ist doch toll.
Da brauchst du gar nicht zu Ende reden, weil ich habe mich sowieso schon so gefreut, dass du mich gefragt hast. Als die Nachricht kam, habe ich gesagt, juhu, endlich.
Hättest du da mal gewusst, was da noch für eine Odyssee kommen würde, bis wir wirklich dann hier sitzen.
Aber das war es in jedem Fall wert.
Ach, das ist doch lieb. Das finde ich nämlich auch. Das war schön. Ja. Ich fand auch, vielen Dank auch dir, dass ich hier so ein bisschen über meine Nervosität sprechen durfte.
Ja, natürlich.
Hat mir auf so eine Art auch geholfen.
Ich finde, du solltest das mit dem Energy Drink lassen und mehr Tee trinken. Wenn du einen Tee-Tipp brauchst, ne?
Ja.
Also, dann darfst du mir immer gerne Bescheid sagen.
Oh, das ist sehr lieb. Das merke ich mir.
Nina, ich möchte gerne wissen, was kann ich gut trinken, wenn ich Tee trinken möchte, und dann kann ich dir Tee-Tipps geben.
Aber das ist richtig toll, darauf komme ich auf jeden Fall zurück. Und ich finde es auch schön, das ist so nochmal ins Leere hineingesprochen, quasi Arm in Arm mit dir, wenn man so möchte. Ich finde es einfach schön, dass wir das hier mal festgehalten haben, dieses Thema, weil wer weiß, wie das heute alles ausgeht bei mir. Und in 5 Jahren, wenn diese Folge natürlich immer noch im unvergänglichen Internet existiert, kann ich da reinhören und mir denken, Mensch, Dom, hättest du mal geahnt, je nachdem, in welche Richtung es geht, was da heute auf dich zukommt.
Jetzt bin ich richtig gespannt.
Das klären wir im Nachgespräch, ja.
Jetzt bin ich richtig gespannt. Ja. Wir wollen ja nichts spoilern, aber nee.
Ja, okay, also bevor es jetzt hier zu ist, ne? Also vielen Dank dir für die Zeit und das Gespräch. Wir hören uns in jedem Fall wieder.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt, wo du hier als Nachbar praktisch wohnst.
Wollte gerade sagen, wir können uns auch sehen.
Ich wollte gerade mal sagen, du kannst auch einfach mal zu einer Pub-Night vorbeikommen.
Es gibt mir hier nochmal richtig gute Gefühle auf dem Rausweg, ey. Vielen Dank für die Einladung. Okay, also ich winke dir zu und dann, ich sag einfach bis bald.
Ja, bis bald. Vielen lieben Dank dir.
Tschüss.
Das war wunderbar. Tschüss.
So, das war's. Sausi Braus, Luftikus. Nee, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht. Jedenfalls. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Ott Nina, eines, das mir erneut wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Vielleicht hätte es mir sogar noch mal 2 Zentimeter mehr Spaß gemacht, wenn ich zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits einen Router gehabt hätte. Aber das liegt nicht in den Händen von Nina oder mir, sondern in den Händen des Menschen da draußen. Oh Mann, ich möchte doch einfach nur endlich diesen doofen Router funktionieren haben. Was auch immer, Grammatik, egal. Es ist beruhigend zu wissen, dass hier hinten immer nur noch ein Bruchteil der Menschen wirklich noch zuhört und entweder schon eingeschlafen ist oder den iPod im Auto hat liegen lassen. Deswegen sage ich einfach nur noch Folgendes. Ich bin großer Fan von Shiggy. Es war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Bin in den letzten Wochen häufiger Menschen begegnet, die durchaus Sympathien für Bisasam und für Glumanda empfinden. Das ist ein Charakterzug, den ich auf einer intellektuellen Ebene durchaus akzeptieren kann, auf einer emotionalen Ebene, aber zutiefst verurteile. Möchte da jetzt auch gar keine Zuschriften haben in dieser Hinsicht, aber Zuschriften anderer Art wünsche ich mir nämlich sehr gerne, und zwar an die neue E-Mail-Adresse post@okcool.space. Da könnt ihr mir hinschreiben, wenn ihr Kritik, Wünsche, Feedback oder sonstige Bemerkungen rund um dieses Podcast-Magazin habt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Magazin Okay Cool entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts ein paar Sterne hinten reinjagt in den Nacken oder Hinterkopf, wahlweise dürft ihr euch aussuchen. Ansonsten gibt es außerdem die Möglichkeit, dieses Projekt bei Steady zu unterstützen. Den Link findet ihr unten in der Folgenbeschreibung. Ihr fragt euch, was habe ich davon? Ich sag euch das gerne. Zum einen ein verdammt angenehm warmes Gefühl in der Magengegend, weil ihr ein tolles Projekt finanziell unterstützt mit knapp 5 Euro im Monat. Zum anderen aber gibt's auch jeden Freitag besondere Extraformate, von denen es in Zukunft sogar noch mehr geben wird, wenn alles klappt, die sich drehen um verschiedene Perspektiven auf Spiele und die Spielkultur. Guckt's euch einfach mal an, folgt einfach dem Link, das kostet erstmal noch gar nichts, schaut euch mal an, stöbert durch das Angebot und vielleicht sehen wir uns ja dann schon auf der anderen Seite wieder am Freitag bei den ganzen Premium-Formaten. Ansonsten ganz normal jeden Sonntag, auch kommenden, bei Okay Cool trifft. Ich wünsche euch alles Gute, ich frage mich, warum ich gerade Kirchglocken höre, obwohl in der Nähe gar keine Kirche ist, und wünsche euch sonst einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss!